Reich Gottes, Nummer 3.
Die ganze Kirche lieben. Wir wissen uns verbunden mit der ganzen Kirche Jesu Christi. Wir lernen von ihr und respektieren sie mit ihren unterschiedlichen Gaben und Stilen. Das ist einer unserer Vineyard-Werte. Wir haben beschlossen mit dem Leitungskreis und mit den Predigern besprochen, dass wir Anfang des Jahres, so das erste Halbjahr ungefähr, uns mit unseren Werten beschäftigen, mit unseren Vineyard-Werten. Werte, was ist das? Das ist das, was uns wichtig ist, was einer Familie wichtig ist, was auch einem Land zum Beispiel wichtig ist. Werte, über die redet man oft nicht so, man spürt sie. Und wenn sie unterschiedlich sind, dann muss man auch drüber reden. Also zum Beispiel, man spürt sie, wenn man in eine Familie kommt, dass es vielleicht graduell ein bisschen andere Werte sind als in der eigenen Familie. Und wenn sich dann zwei zusammentun aus einer Familie oder aus zwei Familien, dann müssen sie über die Werte sprechen. Noch krasser, wenn wir aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, da merkt man dann auf einmal, jeder denkt ja, so wie er selber es macht, ist es richtig und es geht gar nicht anders. Und dann merkt man, oh, es geht doch anders, es geht sehr anders. Und dann muss man drüber sprechen, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig. Und wir haben sehr geniale Werte in der Vineyard-Bewegung, weltweit und auch Deutschland, Österreich, schweizweit. Und wir besprechen die im Vineyard-Familie-Kennenlernkurs, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt. Aber das ist bei vielen schon so lange zurück, dass sie sich da vermutlich nicht mehr dran erinnern. Und die, die vor 2007 in die Gemeinde gekommen sind, haben auch diesen Wertekompass noch nicht gekannt, weil wir den 2007 nochmal neu formuliert haben. Was aber nicht heißt, dass die Werte anders sind als davor, sondern wir haben uns einfach hingesetzt und sie nochmal neu formuliert, auch für die Vineyard-Bewegung Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben jetzt gemerkt, Anfang dieses Jahres, dass diese Werte super aktuell sind für unsere Zeit und für unsere Welt und dass sie natürlich alle biblisch fundiert sind, denn wir wollen ja nichts anderes leben, als in der Bibel steht. Der erste und wichtigste Wert, den wir als Gemeinde leben wollen, ist Reich Gottes oder besser Leben unter der Herrschaft Gottes. Und dazu gibt es ein paar Unterpunkte. Also wer diesen Kompass noch nicht mitgenommen hat letzten Sonntag, der liegt teilweise auf diesen äußeren Stühlen oder auch hinten. Nehmt ihn euch mit, weil da geht es jetzt eine ganze Weile drüber. Die ganze Kirche lieben, wir wissen uns verbunden mit der ganzen Kirche Jesu Christi. Wir lernen von ihr und respektieren sie mit ihren unterschiedlichen Gaben und Stilen. John Wimber, der Gründer, zusammen mit seiner Frau Caroline und der langjährige Leiter der Vineyard-Bewegung weltweit, hat gesagt, wer nicht die ganze Kirche Jesu Christi liebt, kann nicht Vineyard sein. Es gibt so zwei Dinge, wo er wirklich gesagt hat, der kann nicht Vineyard sein. Also wer nicht die ganze Kirche Jesu Christi liebt, kann nicht Vineyard sein. Und wer nicht will, dass wir den Armen dienen, der auch nicht. Also eine Vineyard-Gemeinde, die nicht den Armen dient, ist keine Vineyard-Gemeinde. Also das gehört elementar dazu. Und auch eine Vineyard-Gemeinde, die nicht für die Einheit der Christen ist und ein weites Herz hat für die Christenheit, ich kann auch nicht Vineyard sein. Von daher haben wir in unserer Lebensordnung, die ja für uns, also die unterschreibt man, wenn man ja Mitglied wird, und die ist von Anfang an immer noch gleich, von 1993 an bis jetzt. Und da haben wir das etwas anders formuliert, aber es geht auch letztlich darum, da Gott uns mit unserer Sprache an seiner Schöpferkraft teilhaben lässt, wollen wir besonders darauf achten, dass wir mit unserer Redeweise andere aufbauen und nicht negativ reden, zum Beispiel über Abwesende, über die Kirche und andere christliche Gemeinschaften und Werke. Ein Bekenntnis oder eine Ordnung hat immer einen Hintergrund. Das ist auch bei den Bekenntnisschriften in der alten Kirche so gewesen, also dieses apostolische Glaubensbekenntnis, was wir vermutlich alle kennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch das hat einen bestimmten historischen Kontext gehabt, nämlich, dass es da Irrlehren gab und dass sich dann einige geistliche Väter und Mütter zusammengesetzt haben und überlegt haben, was ist eigentlich die Essenz unseres Glaubens, auf was kommt es eigentlich an, was ist das Wichtigste, und das haben sie zusammengefasst in diesen kurzen Worten und damit wie die ganze Bibel zusammengefasst auf die Hauptpunkte. Bei uns hat es auch einen historischen Hintergrund gehabt, dass wir dieses so formuliert haben, nämlich das, dass wir ja aus der evangelischen Kirche kamen und ja eigentlich rausgeflogen sind aus dieser Kirchengemeinde in Stolberg. Man uns da nicht mehr wollte, man mich nicht mehr wollte, aber auch die Hauskreisarbeit nicht mehr wollte und die Segnungsgottesdienste nicht wollte und den Lobpreis nicht wollte. Und dann waren wir natürlich sehr in der Gefahr, negativ zu reden über die evangelische Kirche. Und das haben wir uns mit diesem Wort verboten und gesagt, nein, das wollen wir nicht, denn wir sind nicht gegen sie. Und es ist auch nicht segensreich, wenn wir negativ reden über andere Christen. Egal, wie sie drauf sind. Es ist überhaupt nicht segensreich, wenn wir negativ über andere Menschen reden, in deren Abwesenheit oder wenn wir über sie etwas reden, was wir ihnen selber nicht sagen. Und deshalb kam das, dass wir das so formuliert haben. Wie kommt es dazu, dass wir dies als Vineyard-Bewegung als einen so wichtigen Wert haben? Ich denke, es gibt vor allen Dingen zwei Bibelabschnitte, auf die das zurückgeht. Johannes 17, 20 bis 21 sagt Jesus, aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat. Das ist der Kernpunkt. Ein Grund dafür, dass wir als Christen oft so wenig Durchschlagskraft haben, liegt daran, dass wir als Christen so zerstritten sind. So oft sagen Nicht-Christen, ey, wieso, was soll ich denn eigentlich glauben? Der eine sagt das, der andere sagt das, der andere sagt das und dann bekämpft ihr euch noch untereinander. Das ist, ja, es zerstört unseren Glauben. Also es stößt ab, wenn wir gegeneinander sind. Eine ganz starke These eines nicht unbedeutenden Mannes, Ulrich Wilkens, der war neutestamentlicher Professor, er war Bischof und er hat auch eine Bibelübersetzung gemacht, also das Neue Testament hat er übersetzt und erklärt. Der hat gesagt, in einem sehr wichtigen Referat, wo ich auch live dabei war, wo dann das Miteinander für Europa daraus entstanden ist, er sagte, dass die Zerstrittenheit der Christen und Zersplitterung der Kirchen sogar einen wesentlichen Anteil daran hat, dass unsere Gesellschaft so säkularisiert worden ist, dass man in unserer Gesellschaft nicht mehr viel von Gott redet. Und das ist, dass Glaube so in eine private Ecke geschoben wurde. Naja, du kannst ja für dich glauben, aber das geht mich ja nichts an und das geht unsere Gesellschaft nichts an. Das hat keine Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Dieses, sagt er, ist eine Folge davon, dass wir so zerstritten sind als Christenheit. Wir möchten, dass die Welt glauben kann. Und deshalb ist die Einheit der Christen so wichtig für uns. Wir wollen nicht urteilen, nicht richten. Wir suchen die Einheit und das Gemeinsame und lassen uns auf Menschen ein, die anders glauben als wir und die ihren Glauben anders ausdrücken als wir. Deshalb sind wir in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Deshalb sind wir im Miteinander für Europa. Das ist eine Bewegung der geistlichen Bewegungen, völlig ökumenisch, wo wir uns engagieren, auch für unseren Kontinent. Deshalb sind wir als Vineyards in evangelischen Allianzen, wenn es das gibt, in Aachen gibt es keine evangelische Allianz, sonst wären wir da drin. Aber im Saarland gibt es sie zum Beispiel und die in Vineyard Neunkirchen ist da drin. Die Münchner sind da drin, weil es dort in München das auch gibt und so weiter. Wir wollen für die Einheit der Christen uns einsetzen. Ein anderer Grund, ein anderer biblischer Grund steht in 1. Korinther 13, 9 bis 13. Da sagt Paulus, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen. So wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Unser Erkennen ist Stückwerk. Keine Konfession hat die ganze Wahrheit erkannt, sage ich jetzt einfach mal so. Es mag durchaus welche geben, die denken, das wäre so, aber ich sage einfach mal paulinisch, keine Konfession und keine Denomination hat das Ganze. John Wimber hat gesagt, wir sind als Vineyard ein Gemüse in Gottes Gemüsegarten oder ein Gemüse in Gottes Gemüsesuppe, die hoffentlich den Menschen gut schmeckt und hoffentlich die Menschen nährt. Ich glaube, wir werden uns in der Ewigkeit wundern, was wir da alles hören und wo wir vielleicht doch nicht so ganz im Zentrum lagen und wer da noch alles ist. Und wir sollten nicht großspurig von unseren Erkenntnissen reden, sondern demütig. Und angesagt ist die Liebe. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe wird übrigens in der Ewigkeit das Einzige bleiben, also das Einzige sein, was bleibt. Glaube, Hoffnung und die Geistesgaben und alle unsere Fähigkeiten nicht mehr, aber die Liebe wird bleiben. Das sagt ja auch etwas aus für uns jetzt. Ein bekannter Theologe, Ernst Käsemann, hat einmal gesagt, die unterschiedlichen Konfessionen lassen sich schon in den unterschiedlichen neutestamentlichen Büchern ablesen. Finde ich auch eine ganz, ganz spannende These, denn alle haben unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Lieblingstexte. Also natürlich haben wir die ganze Bibel, aber wir haben Lieblingstexte, das ist so. Persönlich haben wir Lieblingstexte, jeder von uns. Aber wir haben auch als Gemeindebewegung Lieblingstexte. Das wird man merken, wenn man Vineyards besucht, wenn man evangelische Kirchen besucht, wenn man katholische Kirche besucht. Und wir haben mal was ganz Spannendes gemacht. Bei einem ökumenischen Gottesdienst im Dom haben die Vertreter verschiedener Konfessionen gepredigt. Und wir haben uns jeweils den Text rausgesucht, von dem wir empfunden haben, dass er am meisten unser Text ist. Also, dass der unglaublich wichtig ist in unserer Gemeinde. Und ich fand das hochspannend. Der orthodoxe Bischof stand auf, hat nicht gepredigt, sondern der hat einen neutestamentlichen Hymnus vorgelesen. Philipper 2. Der hat einen Lobgesang Jesu vorgelesen. Und dann hat er sich wieder gesetzt. In der orthodoxen Kirche ist Gottesdienst, da geht es gar nicht um den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob sie normalerweise predigen. Jedenfalls ist Predigt völlig unwichtig. Sie feiern die Gegenwart und die Heiligkeit Gottes. Sie feiern eine himmlische Liturgie, dass sie schon durch die Liturgie wie im Himmel sind. Und das hat dann Auswirkungen auf ihr Leben und auf das, wie sie dann in der Welt da sind. Ich persönlich kann Gegenwart Gottes und Lobpreis ist uns total wichtig. Sie machen es einfach völlig anders als wir. Also eigentlich vom Kern her sind wir uns da gar nicht so unähnlich. Aber von der Art und Weise muss ich sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Gut, ich verstehe es dann auch nicht, das Griechische oder das Russische. Aber für sie ist das Lobpreis Gottes, also das ist auch Lobpreis Gottes. Halt das mit den byzantinischen Klängen, die uns auch sehr fremd sind.
Aber eben, er hat nicht gepredigt, er hat einen Lobgesang vorgelesen. Und das war's. Fand ich ganz eindrücklich. Was der katholische Bischof und der evangelische Superintendent gepredigt haben, weiß ich nicht mehr. Das war für mich jetzt nicht so eindrücklich. Ich habe damals für die Freikirchen predigen dürfen und ich habe jetzt nicht für die Vineyard gepredigt, sondern für die Freikirchen. Und da habe ich den Text genommen, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und an den Gebeten. Und sie trafen sich hin und her in den Häusern. Apostelgeschichte 2,42. Das ist etwas, was jede Freikirche auszeichnet. Nämlich dieses Gemeinschaftliche, dieses, dass man sich in den Häusern trifft, Hauskreise, dass man Gemeinschaft hat, dass man nicht anonym zum Gottesdienst kommt und dann wieder anonym geht und nicht angesprochen wird, sondern dass wir da hinterher den Kaffee haben und dass wir Austausch haben und dass wir miteinander unseren Glauben ein Stück teilen wollen. Das ist für alle Freikirchen typisch, dass jetzt die Baptisten sind oder die FEG oder die Methodisten oder wer auch immer. Für die Lutheraner, was meint ihr, was da für ein Text wichtig wäre? Was für ein biblisches Buch für die Lutheraner? Wunderbar, also Römerbrief auf alle Fälle. Römerbrief, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, ohne Werke. Gott spricht uns gerecht. Das ist das Wichtigste für die lutherische Kirche. Und wenn wir die katholische Kirche anschauen, da gehe ich jetzt mal vor allen Dingen auf den Gottesdienst und auf die Riten. Da werden wir ganz viel im Alten Testament finden. Also die Gewänder sind wichtig. Der Bau ist wichtig. Diese sakralen, schön ausgestalteten Kirchen, wo alles eine Symbolik hat. Und der Weihrauch. Und den Weihrauch finden wir in der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Offenbarung 8, und ein anderer Engel kam und trat mit einer goldenen Räucherpfanne an den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den er auf dem goldenen Altar vor dem Thron verbrennen sollte, um so die Gebete aller Heiligen vor Gott zu bringen. Aus der Hand des Engels stieg der Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen zu Gott empor. Das ist der Sinn des Weihrauchs. Es ist ein Symbol dafür, der Weihrauch steigt nach oben, und es ist ein Symbol dafür, dass die Gebete der Menschen nach oben steigen und bei Gott ankommen. Und wenn wir die Messe anschauen, die verschiedenen Teile der Messe, das finden wir alles in der Bibel. Alles. Die katholischen Ämter finden wir in den Pastoralbriefen bei Timotheus und Titus. Da gibt es Bischöfe und Diakone und so weiter. Pfingstler. Was ist bei Pfingstlern das wichtigste Buch? Yes, Apostelgeschichte. Und zwar Apostelgeschichte, das Wirken des Heiligen Geistes, genauso wie in der Apostelgeschichte beschrieben. Nämlich ganz stark diese Kraftwirkungen, das Sprachengebet und das Sprachengebet als ein Zeichen dafür, dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat. In der Apostelgeschichte ist es so, alle die den Heiligen Geist empfangen haben, beten in Sprachen. Deshalb sagen die Pfingstler, die klassischen Pfingstler, ich weiß nicht, ob es in jeder Pfingstgemeinde, ich sage das natürlich jetzt ein bisschen umfänglich und grobschnitzig, sage ich das jetzt alles, aber in den klassischen Pfingstgemeinden, wenn du da das Sprachengebet nicht hast, dann hast du den Heiligen Geist nicht für ihr Verständnis. Was ist für Vineyard das Wichtigste? Bitte? Ja, genau. Ja. Reich Gottes, Reich Gottes. Und da diese ganz besondere Stelle, wo Jesus in Nazareth seine Antrittsrede hält. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das ist unsere Vineyard-Stelle. Da ist der Heilige Geist drin, das Reich Gottes drin, da sind die Armen drin, die Gefangenen, die tatsächlich Gefangenen und die innerlich Gefangenen und Zerschlagenen. Da ist die Heilung drin und da ist das die Gnade drin. Und das alles durch den Heiligen Geist. Und dieses Reich Gottes, was verheißen ist im Alten Testament, was angebrochen ist mit Jesus und was noch nicht vollendet ist, als die ursprünglichen, hat etwas entdeckt, was in der vorherigen Zeit vernachlässigt wurde. Daher kommt es eben, dass wir bestimmte Sachen da entdeckt haben. Zum Beispiel die Lutheraner. Also Luther, wir feiern ja dieses Jahr groß Luther-Jubiläum. Was hat er entdeckt? Also es war einfach so, das normale Volk konnte keine Bibel lesen, weil das war in Latein. Der Gottesdienst war in Lateinisch. Und sie haben Ablassbriefe verkauft, wo man dann für Geld kaufen konnte, dass man von seinen Sündenstrafen erlöst ist. Und dann gab es schreckliche Filme. Wer den Luther-Film gesehen hat, da gibt es dann mal, der ist ja nach Rom gepilgert und dann musste er so eine Treppe, diese Treppe, die gibt es heute auch noch, englische Treppe oder so, spanische Treppe, ist er dann so hochgekrochen, also auf jeder Stufe ein Vater Unser und dann das nächste wieder ein Vater Unser und so weiter, die ganze Treppe. Und damit sollte er dann irgendwas büßen oder so. Ja, und dann hat er und er selber hat ja auch überhaupt keinen Frieden gehabt über seinen Sünden. Er hatte immer gedacht, ich habe nicht alles gebeichtet und ich bin nicht erlöst und so weiter. Und dann hat er diese Wahnsinnserkenntnis gehabt, Römer 3 und Römer 1 war es, gerecht allein aus dem Glauben. Ja. Und dann hat er die Bibel übersetzt, hat sie jedem Menschen gegeben, hat damit Sprache geprägt, deutsche Sprache. Aber das hatte ja einen Hintergrund. Was das Schöne war, gut, schade war es, dass er rausgeflogen ist aus der Kirche, weil er wollte das nicht. Er wollte drinbleiben, er wollte die Kirche reformieren, er wollte keine neue Kirche gründen. Und das ist super, super schade, dass es so geschehen ist. Es hat aber trotzdem zur Folge gehabt, dass die katholische Kirche sich in der Folge dessen auch erneuert hat. Dass die katholische Kirche dann auch vieles abgeschafft hat. Und dass da auch dieser Erneuerungsimpuls kam. Sodass sie dann auch irgendwann die Bibel in ihrer eigenen Sprache hatten. Und das, was auch mit diesen Ablassbriefen nicht mehr so war. Aber es hat ein bisschen länger gedauert. Aber so ist es bei den Pfingstlern. Die haben etwas entdeckt vom Heiligen Geist und es war Jahrhunderte, war der Heilige Geist nicht bekannt. Also man hat zwar das Glaubensbekenntnis gesprochen, wo der Heilige Geist ein Teil ist, aber er war irgendwie doch nicht bekannt. Und dann gab es so einen Aufbruch und sie haben die Apostelgeschichte entdeckt und haben entdeckt, wow, da gibt es ja viel mehr. Und haben das dann so betont. Und bei Vineyard dieses ganz praktische, jesusmäßige Leben und die Verkündigung des Reiches Gottes, das angebrochen und noch nicht vollendet ist. Auch das, dass man kommen kann, wie man ist und so weiter. Was eben damals auch nicht möglich war, dieses Kommen können, wie man ist. Da gibt es ja auch so eine Geschichte, die Vineyard ist ja auch entstanden aus der Jesus-People-Bewegung. Es gab in den Ende 60er Jahre gab es die Hippie-Bewegung, es gab viel Drogen, die junge Leute genommen haben, es gab eine Protestbewegung weltweit, diese 68er-Protestbewegung und es passierte, dass es einen Aufbruch gab unter diesen jungen Leuten, es kam massenweise zum Glauben, die haben sich dann selbst gegenseitig getauft im Pazifik, das war so stark, dass es damals sogar in der Tagesschau berichtet wurde und das war eine unglaublich starke Zeit, und die haben Rockmusik gespielt und die hatten lange Haare und die sahen sehr alternativ aus Und dann gingen sie in die traditionellen Kirchen und dann haben diese Kirchen gesagt, okay, wir singen hier ein bisschen ältere Lieder, die sind schon ein paar hundert Jahre alt und wir kommen hier eigentlich im Anzug hin, also zieh dich mal ordentlich an und die Haare, vielleicht schneidest du die mal ab. Und manche haben das dann wohl geschafft und andere aber nicht. Und im Zuge dessen sind zwei Gemeindebewegungen entstanden. Das waren die Calvary Chapel Church und die Vineyard, wo man dann eben mit langen Haaren kommen konnte, wo man in Shorts kommen konnte und wo sie dann eben den Musikstil, den sie auch sonst gemacht haben, einfach mit christlichen Liedern dann gespielt haben. Und Rockmusik mit christlichen Texten, warum denn nicht? Und so ist die Gemeindebewegung entstanden. Die Kehrseite, dass wir bestimmte wichtige Punkte haben, jede Konfession, ist, dass wir in der Gefahr sind, das andere zu vergessen. Zum Beispiel bei den Lutheranern ist es tatsächlich so, wenn sie richtige Lutheraner sind, dass sie Nachfolge vergessen. Diese ganz praktische Nachfolge von Jesus. Sondern immer nur, du bist gerechtfertigt als Sünder, also kannst du so bleiben, wie du bist. Weil du bist ja gerechtfertigt. Du kannst kommen, also wie du bist, also jetzt äußerlich vielleicht nicht, aber innerlich. Du bist gerechtfertigt, Gott spricht dich gerecht. Aber Nachfolge oder Heiligung ist nicht unbedingt ein Thema. Und das fehlt dann. Oder bei den Pfingstern, wenn man nur die Apostelgeschichte liest für den Heiligen Geist, ist es ein einseitiges Bild. Paulus spricht ganz anders vom Heiligen Geist und das Johannesevangelium auch. Beim Johannesevangelium ist ganz stark diese Person, dieser Anwalt, Tröster, Heiliger Geist als Person, er erinnert uns. Im Johannesevangelium lesen wir nichts vom Sprachengebet. Ich glaube, keine einzige Stelle. Bei Paulus ja, aber auch nur sehr versteckt. Und das ist einfach die Apostelgeschichte. Und wenn wir eine gute Lehre haben wollen vom Heiligen Geist, müssen wir das ganze Zeugnis der Heiligen Schrift nehmen. Also alles, nicht nur die Apostelgeschichte, sondern auch den Johannes, Johannes Evangelium und Paulus. Ja, und somit ist es sehr hilfreich und erweitert unseren eigenen Glauben, wenn wir uns auf die anderen einlassen und offen sind, von ihnen zu lernen. Dann entdecken wir nämlich unsere eigenen Schlagseiten und wir gewinnen etwas hinzu. Mir persönlich ist das unglaublich wichtig. Ich bin schon lange ökumenisch unterwegs. Ich habe ja mal in einer kommunitären Wohngemeinschaft gelebt. Da waren wir ökumenisch. Und wenn jetzt so ein Hauptfest war wie Ostern, dann gingen wir zum Beispiel Karfreitagmorgen in die evangelische Kirche, Karfreitagnachmittag in die katholische Kirche. Samstagnacht zur Osternacht in die katholische Kirche und Sonntagmorgen in die evangelische Kirche. Baptisten hatten wir auch, aber da sind wir dann irgendwie nicht mitgegangen, warum auch immer. Die sind dann alleine hin, keine Ahnung. Wir hatten einfach dann die evangelisch-katholische Ökumene. Und für mich war das dann, diese katholischen Ausflüge waren für mich erstmal total gewöhnungsbedürftig, aber ich habe entdeckt, auch was da toll ist. Und teilweise hat das richtig zu mir gesprochen. Und ich dachte, wow, super. Und dann habe ich ja diese Ausbildung gemacht vor einigen Jahren, mittlerweile schon zur Exerzitienbegleiterin und war da nur mit Katholiken zusammen und habe einfach vieles entdeckt und finde es sehr wertvoll. Und ich glaube, Sie haben durch meine Gegenwart und dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, auch eine Menge entdeckt, was man eben auch noch anders sehen kann oder anders leben kann. Und das ist wunderschön. Also ich glaube, es ist wichtig, die eigene Identität zu kennen. Und ich habe dann auch gemerkt, doch, ich bin ganz Vineyard. Ich will jetzt nicht katholisch werden, auch wenn ich da so viel entdeckt habe, was toll war. Aber nein, ich bin ganz Vineyard. Aber ich kann vieles aufnehmen. Und das ist so schön in der Vineyard, dass man sagen kann, prüfet alles, das Gute behaltet. Wir müssen nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Und wir müssen nicht sagen, aber nur wir haben die Wahrheit. Nein, haben wir nicht. Sondern die Wahrheit ist viel breiter. Und das ist, ich finde das zum Aufatmen. Von daher nochmal eine Zusammenfassung. Wir sind nur ein Gemüse in Gottes Gemüsegarten. hoffentlich nahrhaft für die Menschen in dieser Welt. Wir wollen wertschätzend mit den anderen Konfessionen umgehen. Wir wissen, dass wir nur ein Stück erkannt haben und nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir können von den anderen lernen. Auch die Vineyard ist nicht vom Himmel gefallen. Also da gibt es ja manchmal so in Freikirchen, dass es so, okay, was wir entdeckt haben, das ist jetzt das Wichtige und alles andere vorher, das kannst du vergessen. Ach, das ist so unweise. Wir haben in unserem Vineyard-Familie-Kennenlernkurs eine ganze Liste von Kirchengeschichte, vom Judentum angefangen, durch die ganze Kirchengeschichte, wo wir Dinge von aufgenommen haben, in das, was uns wichtig ist. Es ist vieles in den Orden wichtig, was wir heute leben, was die auch noch leben, aber was wir auch leben. Und in ganz verschiedenen Erneuerungsbewegungen durch die Kirchengeschichte. Und das, das ist ein breites Erbe, auf dem wir stehen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, Martin Bühmann und das ganze, also das Exekutivkomitee von Vineyard weltweit, die waren ja beim Papst Franziskus eingeladen zu einer Privataudienz. Und es ging darum, wie Vineyard in der katholischen Kirche etabliert werden kann. Es darf katholische Vineyards geben. Es gibt eine Vineyard, die katholisch ist, in Ravensburg. Es darf noch mehr katholische Vineyards geben. Warum nicht? Die Konfession ist uns nicht wichtig. Und unterschiedliche Taufverständnisse, unterschiedliche Abendmahlsverständnisse, unterschiedliche Bibelverständnisse. Je nachdem. Es darf auch unterschiedlich sein. Und die Freiheit haben wir, Dinge von anderen Konfessionen zu lernen und in die Vineyard einzubringen und so alles zu prüfen. Und das Gute zu behalten, ohne Angst, das eigene zu verlieren und ohne Scheuklappen und Enge. Meines Erachtens macht uns das sehr, sehr sprachfähig in unserer Welt, wo eben Kirche keine große Rolle mehr spielt. Da sind wir sprachfähig und auch attraktiv für andere. Sie sagen, nein, wir wollen uns nicht kloppen über irgendwelche dogmatischen Spitzfindigkeiten. Das tun wir nicht. Wir streben nach einer geistlichen Ökumene. Und das ist etwas, was man spürt, wenn man mit Menschen anderer Konfessionen zusammen ist. Ob ein Mensch vom Herzen her Jesus folgt oder nicht. Das ist ja überall unterschiedlich. Es gibt überall welche, die von Herzen ihm folgen und welche, die es nicht tun. In jeder Konfession. Und da zu entdecken, wow, wir folgen ihm. Und da habe ich mittlerweile sehr, sehr viele kennengelernt. Und in der ACK in Aachen ist es unglaublich schön. Und es gab so einen Schub nach vorne, als vor Jahren ein katholischer Vorsitzender vorgeschlagen hat, ob wir nicht mal unser eigenes persönliches Glaubensbekenntnis miteinander teilen könnten. Und es war dann in der nächsten Sitzung, dass wir das gemacht haben und wir haben unsere Bekehrungsgeschichten erzählt. Und es war einfach schön, von katholischen Priestern zu hören, wie sie zu Gott gefunden haben und wie Gott sie gerufen hat, Priester zu sein. Und von den Baptisten zu hören, wie er mit Jesus spazieren geht. Und die anderen haben das auch gehört und so weiter. Und da haben wir gemerkt, dass wir einander viel näher sind. Weil manche haben sehr gestaunt. Und ich auch. Über die Bekehrungsgeschichten der Priester zum Beispiel. Ja, mich begeistert das. Amen.